Am 18. Januar 2026 wird in Bottighofen gewählt. Zwei Kandidaten bewerben sich um das Amt der Gemeindepräsidentin des Gemeindepräsidenten in Bottighofen. Marion Sontheim, Bildungsmanagerin, Kantonsrätin der SP sowie Gemeinderätin in Bottighofen. Zum anderen Dr. Thomas Gropp, Allgemeinmediziner und Hausarzt in Bottighofen, Präsident des Ärztenetz Thurgau, parteilos. Herzlich willkommen, ihr beiden, liebe Marion, lieber Thomas, schön, dass ihr da seid.
Hallo Patrick. Ja,
hallo.
Vergangene Woche seid ihr schon mal in einem Wahlpodium im Gemeindehaus in Bottighofen gegeneinander angetreten. Ich habe weder diese Veranstaltung besucht noch den anschließenden Tageszeitungsartikel gelesen, daher hoffe ich, euch ganz unbeeinflusst mit meinen Fragen löchern zu dürfen. Legen wir los. Kleine Vorstellungsrunde, ein bisschen Warm-up. Marion, stelle dich doch mal in wenigen Sätzen vor, was sollten die Bottighoferinnen und Bottighofer über dich wissen, was sie vielleicht aufgrund deines kleinen Prospektes hier noch nicht wissen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass dadurch, dass ich seit 5 Jahren im Gemeinderat bin, an sehr vielen Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen in Kontakt, weiss man recht viel von mir. Die meisten wissen beispielsweise, dass ich leidenschaftlich gern Musik mache. Da ist ein schöner Teil von meinem Leben. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Nice-to-know-Facts. Und ich glaube, so einer von diesen Nice-to-know-Facts ist, ich bin völlig unfähig, Piktogramme zu lesen.
Piktogramme zu lesen? Aha, sehr, sehr spannend. Okay, Thomas, kommen wir zu dir. Dich kennen die Bottighoferinnen und Bottighofer als Hausarzt. Sie kennen dich in deiner medizinischen Praxis. Was wissen sie denn nicht über dich?
Vielleicht wissen sie nicht, dass ich inzwischen schon 61 Jahre alt bin, dass ich 8 Kinder habe, also von 2 Frauen. Ich bin auch etwas musikalisch unterwegs, also ich spiele Querflöte und habe in verschiedenen Gesangsbereichen schon gearbeitet im Thurgau. Ich war im Oratorienchor Thurgau und ich war im Thurgau Festchor und habe dort relativ lang mitgesungen und jetzt hat es einfach nicht mehr sein sollen.
Also letztlich ein gemeinsames, verbindendes Element, die Musik. Sehr gut. Welche 3 Erfahrungen in deinem bisherigen Leben prägten dich am stärksten für das Amt des Gemeindepräsidenten, sprich der Gemeindepräsidentin, Marion?
Welche 3 Erfahrungen? Ja, das war mit Sicherheit einmal Corona gewesen. So die Erfahrung zum Sehen, was für unterschiedliche Gemütslagen das ausgelöst hat von wow, jetzt ist alles viel ruhiger, da ist dann schön, bis totale Verzweiflung. Und ich bin damals eher auch eigentlich jeden Tag unterwegs gewesen und habe eingekauft wie die älteren Menschen im Dorf. Und wir haben probiert, da auch etwas beizusteuern, damit alle gut durch die Zeit kommen. Das hat mich mit Sicherheit geprägt, weil ich gesehen habe, ja, wenn man etwas macht, dann bewegt sich auch etwas. Es ist nicht für nichts. Das ist ja oft so eine Angst, die man hat vor der Politik. Ja, da kannst du ja eh nichts machen. Oder dann eben auf der Gegenseite, die machen eh, was sie wollen. Gibt so beides.
Warst du recht proaktiv in dem Sinne?
Ja, definitiv. Da war mit Sicherheit so ein Punkt gewesen. An einem Punkt auch das ganze Projekt jetzt mit dem Bauprojekt, mit dem Zentrum Bottighofen, um zu sehen, wie 2 Institutionen, also die Schule und die Gemeinde, da können Hand in Hand den Weg miteinander gehen, auch ein Stück weit zusammenwachsen. Und gemeinsam aus den Vorstellungen, die um sind, eine gute Lösung formen, die dann auch wirklich so mehrheitsfähig ist, wie die, die wir jetzt gesehen haben. Das ist etwas, was mich sehr bewegt und auch beeindruckt hat. Ja, und dann sind es eigentlich nicht nur so eine grosse, es sind die ganz vielen kleinen Erfahrungen, die man in Sitzungen macht, wenn man sieht, hey, wir sind noch vor 2 Stunden am Tisch gehockt mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Möglicherweise sogar mit recht hohen Emotionen. Und jetzt haben wir etwas gefunden, das so weit an einem Konsens ist, dass alle können sagen, ja, okay. Es ist nicht genau das, was ich will, aber es ist das, was ich gut mitleben kann.
Du musst mir ganz kurz bestimmt mit einer kurzen Antwort mal sagen, nach dem Rücktritt von Matthias Hofmann kam deine Kandidatur recht schnell. Warum?
Ich habe darüber nachgedacht, wo ich es einfach gewusst habe, dass es so ist. Und Ich glaube, dadurch, dass ich schon seit 2 Jahren im Vizepräsidium bin und doch auch so viel Vertretung schon gemacht habe, ist es mir wahrscheinlich näher gelegen wie jemand anderem.
Thomas, bei dir war es eine ganz andere Entscheidung, nämlich kurz vor Einsendeschluss kam deine Kandidatur. Hast du so lange gebraucht, um nachzudenken, oder was hat dich bewogen, da deinen Hut in den Ring zu schmeißen?
Nein, bei mir war es ganz klar, das war nach dem Podium, was eigentlich in einem mittleren Chaos gelandet gewesen ist. Also ich meine, die Budgetversammlung war eigentlich meiner Meinung nach aus dem Ruder geraten. Die Bottikofer waren im Prinzip nicht zufrieden. Das haben sie auch geäußert. Sie haben auch gegen den Gemeinderat abgestimmt in einer Entscheidung. Und von daher ist da die Entscheidung gefallen, wo ich gemerkt habe, also das hat sich schon seit ungefähr 2 Jahren hingezogen. Man hat gemerkt, die Leute sind unzufrieden. Ich habe das auch von meinen Patienten so gehört. Die waren nicht mehr mit dem Gemeinderat oder den Entscheidungen des Gemeinderats zufrieden und hatten Angst, dass ihre im Prinzip die Steuer weiter raufgeht, also die Steuereinnahmen notwendig erhöht werden müssten. Und so habe ich gemerkt, es gibt langsam aber sicher so eine Zerrissenheit im Dorf. Und diese Zerrissenheit im Dorf, die hat mich bewegt, da ich eigentlich, sagen wir mal so, gerne in Ruhe alt werden möchte in Bottikofen, dass ich gesagt habe, da muss irgendwie ein Gegengewicht geschaffen werden, beziehungsweise es muss jemand her, der da eine Einigung findet und zwischen den beiden Parteien, also sprich dem Stimmvolk und dem Gemeinderat, eine Einigung herbringt.
Und dafür möchtest du jetzt Verantwortung übernehmen?
Genau, das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, dass das Sinn macht. Wir haben damals in einem kleineren Rahmen haben wir uns getroffen und haben überlegt, wer das machen könnte. Und dann habe ich also mit meiner Frau zusammen natürlich das absprechen müssen, weil wir ja die Arztpraxis führen, ob sie mehr Zeit investieren kann. Und das hat sie dann so mitgetragen und hat gesagt, wir machen das.
Marion, zu dir. Wie würden die Mitarbeitenden und Mitarbeiter in der Verwaltung deinen Führungsstil beschreiben? Oder auch deine Kollegen im Gemeinderat?
Ja, ich gehe davon aus, dass sie meinen Führungsstil als gleichwürdig, konsensorientiert, manchmal vielleicht auch ein bisschen unorthodox würden beschreiben. Ja, ich gehe davon aus, das wären so die Schlagwörter.
Unorthodox? Musst du mir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie meinst du das?
Ja, ich gehe manchmal auch andere Wege, wo ja auch schon Erstaunen ausgelöst haben, nicht nur jetzt in Bezug auf meinen Führungsstil, auch in Bezug auf Partizipation im Projekt, so wie jetzt mit dem Dorfplatzprojekt, einfach alle einladen und finden, sag doch mal, wer will mitdenken, wer will mitgestalten. Und es gibt überraschend oft mit so Aktionen, ich habe davon doch schon eine ganze Menge gemacht, gibt es die Stimme, oh nein, hey, wenn alle Fragen stellen. Nein, das kommt nicht gut. Und wir haben aber bis jetzt immer gesehen, mal, das kommt schon gut. Wenn man einfach von vornherein klarstellt, was können wir machen und was können wir nicht machen. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass alle, die betroffen sind, auch beteiligt werden oder zumindest die Chance haben, sich zu beteiligen. Es braucht dann immer noch die Bereitschaft und es braucht dann immer noch, dass die Leute kommen. Aber wer etwas dazu beizutragen hat, der sollte dann bitte auch willkommen sein.
Bist du eher der Typ, schnell und pragmatisch Lösungen zu finden oder langsam und gründlich?
Das kommt drauf an. Da mache ich einen recht großen Unterschied. Ich glaube, es gibt schon Sachen, wo es Sinn macht, dass man schnell und pragmatisch eine Lösung findet und es dann umsetzt und dann ist es auch gut. Es gibt aber auch Fragestellungen, wenn man da immer nur den kürzesten Weg geht, dann kommt man nicht zur besten Lösung. Und ich habe mal ein interessantes Gespräch mit dem Architekt. Der hat mir gesagt, wenn du irgendwo eine Grünfläche anlegst, wo nicht, also wo der kürzeste Weg quasi durchschneidet, das sehen wir auch, dann gibt es einen Trampelpfad, da haben die alle schon gesehen. Und das hat auch damit zu tun, dass Menschen einfach gerne den kürzesten Weg gehen. Und das ist auch bei Lösungsfindungen so. Und manchmal, wenn es um größere, komplexe Fragestellungen geht, dann ist man nachher nicht beim besten Ergebnis, bei weitem nicht. Und das finde ich schade. Und dann macht es auch Sinn, dass man sagt, mei, wir gehen Schritt für Schritt mit einer breiteren Gruppe, mit verschiedene Fachgebiete oder mit verschiedenen Gruppierungen. Und dann kommt man manchmal auf Sachen, wo man im Nachhinein denkt, oh, da hätte man eigentlich von Anfang an können gesehen, aber ja.
Thomas, ist eigentlich identisch zum Mediziner sein? Auch da muss man Lösungen finden für seine Patientinnen und Patienten. Aber deinen Führungsstil als Verwaltungsoberhaupt quasi, das kennt man ja nicht. Da bewirbst du dich ja drum. Was bist du für ein Typ? Wie würdest du dich beschreiben als Führungsstil?
Also ich bin sehr innovativ. Also ich versuche, alle Möglichkeiten, die mir gegeben sind, immer zu nutzen. Ich versuche, so viel wie möglich an Mitarbeiter mit einzubeziehen in die Entscheidungen in der Praxis. Also das ist das Normale. Wir machen das auch im Ärztenetz so, also dass wir gemeinsam Wege finden, unsere Mitglieder abzuholen. Das sind immerhin 193, also relativ große Menge an Ärzten. Ärzte sind sehr pluralistisch unterwegs und deswegen ist es immer sehr schwer, die Leute abzuholen, aber das müssen wir jeden Tag machen. Bei den Patienten ist es natürlich auch so, die möchten gewisse Sachen nicht annehmen, die der Doktor sagt. Also die hören sie auf zu rauchen, nehmen sie ab, treiben sie Sport. Das sind alles Sachen, die Patienten eigentlich gar nicht gerne hören. Und das muss man halt kommunikativ gut rüberbringen. Und das ist dann auch mein Spiel, dass ich auch mit meinen Mitarbeitern auch die relativ neuen Sachen immer wieder ihnen klar mache und warum muss man was machen, auch vom Gesetzgeber her und so weiter. Das muss man ja alles umsetzen. Also von daher habe ich da wirklich die Fähigkeiten zu kommunizieren und zu führen.
Du hattest gerade im Vorsatz schon gesagt, okay, du hattest das mit deiner Gattin abgesprochen und sie würde prozentual natürlich mehr in der Praxis arbeiten. Mit dem Patrick, deinem Mann, hast du auch Absprachen treffen müssen. Was fällt jetzt bei dir denn hinten weg?
Also erstens darf ich meinen Job, also meine reguläre Arbeitsstelle, darf ich reduzieren auf 50%. Das ist ein grosses Entgegenkommen von meinem Arbeitgeber. Natürlich kann ich es mit dem Patrick absprechen, aber wir sind uns das gewöhnt durch mein politisches Engagement, dass wir eigentlich immer in Absprache über so Sachen sind. Und was auch noch ja, hinterunter fällt, das ist für den Moment die Musik. Ich habe mich vom Januar bis August abgemeldet vom Orchester, ganz einfach aus dem Grund, weil beispielsweise Wettbewerb 1. August wäre. Also sonst wäre am 1. August in den Niederlanden und im Fall von einer Wahl käme das für mich persönlich nicht in Frage.
Kommen wir jetzt mal zur aktuellen Situation in Bottikofen und machen so eine kleine Rückschau. Marion, wie würdest du denn die Situation unüberbrückbare Differenzen führten zum Rücktritt von Matthias Hofmann, dem ehemaligen Gemeindepräsident, aus Innensicht als Gemeinderätin beschreiben? Was fällt dir dazu jetzt ein?
Ja, ich würde die Situation als emotional hochbelastend beschreiben. Ich glaube, für alle Beteiligten. Das ist etwas, wo man vielleicht leicht überseht, dass das alle viel Kraft kostet, so etwas zu bewältigen. Das ist ja auch nicht etwas, wo man sucht oder wo man will. Und aus so ein paar Äußerungen habe ich schon gespürt, dass man eine falsche Vorstellung hat von solchen Situationen. Wenn jemand sagt, ja, ihr habt das doch absichtlich an den Anfang der Herbstferien geleitet. Wir haben gar keine Ressourcen gehabt, um irgendetwas irgendwo anzulegen. Also ich glaube, da hat man dann eine falsche Vorstellung davon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der an dem ganzen Prozess und an dieser Situation beteiligt war, etwas anderes würde sagen als emotional hochbelastend.
Thomas hatte gerade schon gesagt, dass die Kommunikationsstrategie, die ihr da gefahren habt, vielleicht nicht die allerbeste ist. Ihr musstet nachbessern.
Ja.
Wie stehst du dazu?
Ja, das ist etwas, was uns Politiker tagtäglich begleitet. Wir können in dem Moment, wo wir in einer Situation sind und einen Weg sehen, da gibt es, können wir den gehen. Und wenn wir sehen, da ist nicht genug gut gewesen oder ist der falsch gewesen oder was auch immer, und andere hat es in dem Moment halt nicht gegeben, dann müssen wir das reflektieren und dann müssen wir es nachbessern. Ja, das ist eigentlich Daily Business. In dem Fall jetzt da einfach mit einer grossen öffentlichen Wirkung, da ist es so. Und wir haben das gehört, wir haben das aufgenommen, wir haben uns hinterfragt und wir haben eine Lösung gefunden und haben das nachbessert.
Wie siehst du das, Thomas, aus Sicht des Bürgers? Du bist in dem Fall das Volk gewesen, noch nicht Kandidat zu diesem Zeitpunkt. Wie ist deine Sichtweise zur Kommunikation
der Gemeinde? Also ich meine, die Kommunikation war so schlecht, dass die Gemeindeversammlung total aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist Fakt. Und ich meine, was mich halt gewundert hat, ist, dass Marion schon im Mai eine Motion im Thurgauer Parlament eingereicht hat, dass sie ein Exekutivorgan einfach loswerden will. Also das ist eine Sache, die hat mich dann, die kam also dann in diesem Bereich, kam das also zur Sprache und es war also eigentlich das Gefühl der Bevölkerung ist da dann auch irgendwie, ja, wie sagt man, bewahrheitet worden.
Da möchtest du was zu sagen?
Ja, natürlich. Die Geschichte von der Emotion, da habe ich mich schon öfters darüber unterhalten, ist folgende. Es hat einfach eine Anfrage von der SVP, genau mit dem gleichen Titel, mit dem gleichen Inhalt. Die ist beantwortet worden. Wir haben darüber parteiübergreifend diskutiert und haben alle gefunden, wir brauchen dazu nochmal eine Motion, wir müssen nochmal einen Schritt gehen und von einfach loszuwerden, das kann jemand sagen, der die Motion zu 100% nicht gelesen hat, weil es braucht ein laufendes Strafverfahren, es braucht massive Verwählungen im Amt und es ist ja auch ein normierter Rechtsschutz erwähnt. Also von daher kann man von einfach loswerden nicht reden. Es sind auch einige Exekutivmitglieder unterschrieben, Stadträte und Stadtpräsident und so weiter, sind 5 Parteien involviert. Also das ist ja nicht ein Vorstoß nur von mir gewesen. Uns ist es um etwas ganz anderes gegangen. Es hat mit der Situation da gar nichts zu tun. Uns ist es darum gegangen, dass es einfach das Vertrauen mindert von der Bevölkerung, wenn jemand, der eben in einem laufenden Strafverfahren ist oder wirklich massiv gegen die Amtsführung verstößt, einfach wie 4 Jahre Arbeitsplatzgarantie hat. Das hat man keinem Job von dieser Welt. Und das ist ja für alle auch belastend, die da in den Gremien mit drin sitzen. Das ist ja nicht nur für die Bevölkerung belastend. Und ich habe von vielen Gemeinderäten und von vielen Exekutivmitgliedern Rückmeldungen bekommen. Ja, höchste, allerhöchste Zeit.
Also sie bringt das nicht in den Zusammenhang. Du hast da.
Ja, die Bevölkerung hat es halt anders gesehen.
Wie, ist halt so. Wie wäre denn, wenn ich mal fragen darf, deine Kommunikationsstrategie nach außen gewesen? Was hättest du anders gemacht oder besser gemacht?
Also ich denke, das Wichtigste wäre in dem Fall gewesen, dass beide Parteien, also sowohl der scheidende Gemeindepräsident als auch der Gemeinderat, gemeinsam eine Verlautbarung hätten machen müssen von Anfang an und wirklich also nicht irgendwelche Absprachen über Rechtsanwälte oder irgendwelche, wie soll man sagen, juristisch verfänglichen Abmachungen, ja. Und das ist den Leuten übel aufgestoßen, weil sie haben gesagt, ja, natürlich, wir haben ein Organ gewählt. Er war ein gewähltes Organ. Der Gemeinderat ist auch ein gewähltes Organ. Und das Volk entscheidet und nicht im Gemeinderat oder ein Gemeindepräsident, sondern im Prinzip ist da also notfalls eine gemeinschaftliche, wenigstens Veröffentlichung da zu erwarten.
Ist aber auch eine Kollegialbehörde letztlich, dann müssen dann alle an einem Strang ziehen. Und wenn einer mauert oder einer blockt oder einer daraus, egal ja wer, ja, dann wird es ja schon schwierig. Das kann ich mir schon vorstellen. Und man muss halt nach außen immer geschlossen wirken. Wie kannst du denn das System kannst du ja nicht ändern?
Also im Prinzip kann man das System bestimmt nicht ändern, aber man kann wenigstens keine schriftlichen Absprachen. Ich würde sowas nicht machen. In Anwesenheit von einem Juristen. Also im Prinzip muss man da einen Schlichter oder sonst irgendwas einschalten. Und das ist einfach wichtig. Das ist bei mir absolut das Go.
Ja, es ist ein Jurist anwesend gewesen, weil bei den Absprachen und bei der Vereinbarung und bei den Gesprächen war auch ein Mediator anwesend gewesen. Es ist also nicht so, dass uns der Jurist da durchbegleitet hat, es hat uns der Mediator durchbegleitet. Und du hast es sehr treffend formuliert. Ja, wir haben ein Amtsgeheimnis, wir haben ein Kollegialitätsprinzip. Wenn einer findet, nein, dann gibt es auch keine Kommunikation.
Aber der Souverän hat eine Informationsbekommenpflicht.
Ja. Ja, da ist aber auch nicht nur in so einer Extremsituation, da ist es sehr offensichtlich, aber das ist grundsätzlich ein Teil von einem Widerspruch. Also grundsätzlich ist es so, wir dürfen im Amt nicht nach aussen tragen, um was es geht. Nicht mal dann, wenn man so mit dem sogenannten gesunden Menschenverstandsgefühl hat, das wäre jetzt da vielleicht doch eine gute Idee. Es ist sogar so, dass wenn wir uns als Amtsinhaber an die Ombudsstelle würden wenden, selbst dann wäre es nur eine Amtsgeheimnisverletzung. Und das macht ja niemand freiwillig.
Ich möchte mich jetzt auch in dem Thema gar nicht festbeißen, weil das ist eigentlich abgehakt. Es geht um euch, es geht um eure Wahl. Von daher kommen wir jetzt mal zu eurer Vision für Bottikofen. Thomas, wenn du in 4 Jahren zurückblickst als gewählter Gemeindepräsident, woran soll man erkennen, dass du Bottikofen geführt hast?
Zunächst mal auf jeden Fall, dass die Finanzen stimmen. Das ist eins der Sachen, die ich unbedingt vorantreiben will. Nummer eins. Nummer zwei, dass da ein Gemeinderat und eine Gemeinde, also ein Stimmvolk sind, die wieder eins sind, dass die Gemeinde als solches wieder als gesunde Gemeinde wahrgenommen wird, also sprich als ein Bottikofen, ja, mit Lebensqualität, wie es ja in dem Logo immer heißt. Und das sind einfach die wichtigen Sachen. Was ich noch wirklich dringend denke, was notwendig ist, ist, dass die gesamten Gewerke, die in dieser Gemeinde sind, dass die soweit erfasst sein werden, damit gezeigt wird, welche Erneuerungen sind zu welchem Zeitpunkt in der Gemeinde notwendig. Ich weiß, dass es von einigen Gebäuden in der Gemeinde nicht der Fall ist und dass das ein großes Problem ist und ein riesiges finanzielles Risiko, weil es gehen eben bestimmte Sachen an einem Gebäude kaputt und das weiß man vorher und das muss erfasst sein, damit man weiß, wann welche Sachen kommen. Das ist mir inzwischen klar, nachdem ich selbst Immobilienbesitzer bin in Bottikofen und sehe, dass da doch es zu erheblichen Verwerfungen kommen kann in einer Immobilie, wenn man das nicht beachtet.
Und nach 4 Jahren ist das alles à jour. Okay, Marion, deine Ziele in 4 Jahren. Was soll der Bürger, der Souverän mitbekommen, dass du die Gemeinde geführt hast?
Ja, also erstens mal sind die Bauprojekte mit dem vorgegebenen Finanzrahmen umgesetzt, sind gelungen, sind ein Mehrwert für Bottikofen. Zum anderen haben wir eine Verwaltung, wo alle gerne arbeiten können, wo man gut miteinander an einem Strick ziehen kann. Wir haben einen vollständigen Gemeinderat. Auch das wünsche ich mir natürlich. Ich würde mir auch wünschen, dass wir nach 4 Jahren, dass es uns gelungen ist, dass wir ein bisschen höhere politische Partizipation, beispielsweise in den Gemeindeversammlungen und so haben. Man würde sicherlich auch daran merken, dass die Anlässe ein bisschen familienfreundlicher oder ein bisschen so gestaltet sind, dass sie auch andere Altersgruppen ansprechen, wie beispielsweise den 1. August 4. Und ja, die Finanzlage ist natürlich immer etwas, wo man ganz, ganz weit vorne muss haben auf dem Zettel.
Thomas, wie siehst du Bottikofen so im Spannungsfeld zwischen Dorfcharakter, Wachstum, Wohnen, Gewerbe? Was darf sich verändern und was muss unbedingt bleiben?
Also auf jeden Fall haben wir ein Platzproblem. Wir haben nur noch ganz wenige Parzellen, die bebaut werden können. Wir haben aber auf der anderen Seite jetzt ein Bauprojekt, was ansteht, also an der Großfeldstraße. Und da wird der Charakter von Bottikofen sich entscheidend ändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass dort also auf jeden Fall eine gute Planung stattfindet, damit es also nicht nur wieder neue Wohnungen gibt, sondern auch eventuell ortsansässiges Gewerbe mit integriert wird. Alles natürlich im Rahmen von dem Entwicklungsplan, der ja aufgestellt wurde. Und von daher ist Bottikofen als Gemeinde auf jeden Fall sehr, sehr im Umbruch jetzt. Also ich denke schon, dass einige Projekte noch realisiert werden können, dass vielleicht auch gewisse Strukturen, die sehr, sehr alt sind in der Gemeinde, also ich denke da vor allem an die Hauptstraße, dass die mit einbezogen werden und dass sich dort auch einiges verändern kann. Vielleicht sollten auch Verkehr im Dorf deutlich verbessert werden, also sprich auf der einen Seite vielleicht verkehrsberuhigtere Zonen im Dorf drin und auf der anderen Seite sollte der Verkehrsfluss durch das Dorf, also auf der Hauptstraße, deutlich verbessert werden.
Aber das ist beispielsweise ein Thema, das haben 2 oder 3 Vorgänger letztlich nicht haben da nicht die Wogen glätten können. Der Thomas hat gerade über Probleme in Anführungszeichen im Dorf gesprochen. Bottighofen kämpft ja wie viele Gemeinden mit Wohnraum, freie Parzellen hat er gerade genannt, Verkehr, Lärmbelästigung. Welche Leitlinien setzt du denn da in diesem Rahmen?
Ja, also das Wachstum, wo jetzt noch zur Verfügung steht, zumindest mit der Ausnutzung oder der Verdichtung, wo man im Moment denkt, da ist immer wichtig, dass man das dazu sagt, das ist begrenzt. Und da werden wir irgendwann demnächst auch so an die Decke stoßen. Mit dem Verkehr ist es so, wir haben zu beiden Seiten Verkehrsaufkommen, die wir nicht beeinflussen können. Was wir aber machen können, und das ist ein Teil von dem Masterplan, ist, wir können langfristig die Strasse anders denken. Da sind wir dran. Wir sind im Gespräch jetzt schon mit dem Kanton, haben quasi eine Zusage, dass wir eingebunden werden in die Strassenplanung 2030, 2031. Das ist relativ ungewöhnlich und das freut uns auch sehr. Wir sind mit den Grundeigentümern an der Hauptstrasse dran, um zu schauen, wie können wir möglicherweise auch über einen Gestaltungsplan den Strassenraum verbreitern. Wir können ja nicht einfach eine Baulinie nur gegen hinten legen. Wir müssen mit den Grundeigentümern zusammen dafür eine Lösung finden. Und der Masterplan sieht ja vor, dass es einen breiteren Strassenraum gibt. Das klingt erstmal so total konträr zu allem, was man heute weiss. Aber es hat zur Folge, dass man könnte begrünen könnte. Das wäre von der Wärme, von der Luft, vom Lärm und auch von der Wohnqualität her schon mal ein grosser Schritt. Und man hat sicher das Gebiet von Velofahrern. Jeder Velofahrer, der heute die Hauptstrasse darf, muss benutzen, weiss, wenn man sich nicht ordentlich Mut antrinkt, dann schafft man den Abschnitt nicht.
Der Masterplan ist ja eine Vision für Bottighofen und es gibt bestimmt einige Projekte, die dann auch gezielt mit dem Kanton gemeinsam angegangen werden müssen. Aber bei anderen Projekten ist ja auch, sage ich mal, die Partizipation, also der Souverän, das Volk, sollen mit eingebunden werden. Wie, Thomas, kannst du denn das Volk motivieren, sich an diesen Masterplan-Ideen mitzubeteiligen? Weil ich glaube, das ist derzeit auch wieder, setzt schon Moos an.
Ja, das Schwierige ist, also das sieht man auch an den Gemeindeversammlungen. Im Prinzip partizipiert ja nur ein überwiegend alter Teil der Bevölkerung an den Dorfleben. Ja. Und da ist Marion schon eine von den Jüngeren, sagen wir mal so. Und das ist einfach nicht, das ist nicht zielführend. Und ich denke, es fehlt an Kommunikation, Kommunikationskanälen wie diesem hier, dass junge Leute einbezogen werden, dass die auch merken, die Alten denken auch an uns, denn das ist eigentlich auch derzeit nicht der Fall. Also ich denke da zum Beispiel an die Jugendlichen, die eigentlich in der Gemeinde Bottighofen am besten draußen wären, also für viele Leute eigentlich ein Dorn im Auge sind. Wenn sie sich irgendwo zusammentreffen, dann...
Body?
Genau, dann heißt es ja, also besser nicht. Also da könnte ja irgendwie gekokst werden oder sonst irgendwas gemacht werden. Also das hören wir auch in unserer Überbauung, wo die Praxis ist. Also da heißt es ja, wir wollen den Spielplatz möglichst verstecken, damit ja nicht irgendjemand von Jugendlichen dahin kommt. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Man muss die Jugend abholen, man muss schauen, dass alle in einem Boot sitzen, also dass wirklich alle Generationen, also sowohl die Alten als auch die Jungen, wieder zusammenleben. Aber es ist natürlich ein schwieriges. In Bottighofen mit einer relativ schwierigen Bevölkerungsstruktur. Auf der einen Seite haben wir sehr viele Menschen, die wohnen in Bottighofen zwar, aber sie arbeiten nicht hier. Sie arbeiten in Zürich. Sie sind im Prinzip nur Heimschläfer, ja, sozusagen.
Schlafdorf.
Und diesen Teil der Bevölkerung abzuholen, ist ja auch schwierig. Ich meine, wir reden jetzt von einer Gemeindepräsidentenwahl, wo irgendwo 1200 Stimmbürger abstimmen. Und wir haben aber fast 3000 Einwohner. Also im Prinzip ist da schon ein Großteil eigentlich ausgegrenzt von der Entscheidung. Und dass diese Menschen natürlich jetzt nicht großartig in der Gemeinde mitwirken, weil sie eigentlich kein Recht haben, mitzustimmen, ist schon schwierig.
Wie willst du das ändern?
Im Prinzip ich sehe sowas wie irgendwelche Dorffeste, ein bisschen Begegnungsräume. Also ich denke da zum Beispiel an das Hubzelk, wo ich denke, das könnte mal mit einfachen Mitteln, also nicht indem man da gleich ein Hotel und einen Spa-Komplex hinbaut, sondern dass man hier oder ein Konferenzzentrum, sondern dass man hier erst einmal anfängt, irgendwelche von Jugendlichen genutzten Einrichtungen und sei es irgendwie einen Bauwagen hinzustellen, wo sie sich wenigstens treffen können.
Er hat es jetzt das zweite Mal angesprochen. Es gibt wohl eine Altersklientel in Bottikofen, die abends auch nicht weiß, wo sie hingehen sollen, weil sie vertrieben werden. Also wenn man jetzt sieht, Oja Kreuzlingen hat Veranstaltungen in Bottikofen, aber trifft da natürlich auch, sage ich mal, die Klientel zwischen, sagen wir mal, 6 und 14. Aber was ist danach? Was ist bis zum Sprung des Erwachsenenlebens? Da gibt es ganz wenig Vereine in Bottikofen. Nicht jeder ist musikalisch, nicht jeder möchte fastnachtsmäßig sich engagieren oder sportmäßig. Gibt es auch einige, die das nicht mögen. Wo sollen die Jugendlichen hin in Bottikofen? Das ist ein konkretes Anliegen anscheinend.
Ja, das ist ein konkretes Anliegen. Einerseits sehen wir haben ja mit der OJA Kreuzlingen nicht nur die Zusammenarbeit im Dorf, wir haben auch die Zusammenarbeit zu Kreuzlingen. Wir sehen also, es sind viele Bottikofer dort im Jugendtreff, dort sind sie auch willkommen, da werden sie auch eingeladen. Und da ist ein Treffpunkt und auch dadurch, dass sich ihr Lebensmittelpunkt richtig Kreuzlingen verschiebt mit der Oberstufe, also mit der SEC, da ist auch ein Grund für die Kooperation, weil wir wie sehen, sie haben da schon Bezugspersonen innerhalb von der Jugendarbeit, die dann auch dort sind und sie begleitet. Ich sehe es aber ganz genau so, es hat zu wenig Treffpunkte, es hat zu wenig Angebot für Jugendliche. Und ich glaube, ich bin dafür bekannt, dass Kinder und Jugendliche in meinem Denken gut vorkommen.
Jetzt bist du Kantonsrätin und hast da vielleicht auch Hintergrundwissen oder sogar Einfluss, ich weiß es nicht. Thema Finanzausgleich, das ist das genau, was man bei den Gemeindeversammlungen immer hört. Es ist immer so die große Unbekannte, wie auch die Gemeinde, unsere Gemeinde schwächt. Was kannst du zukünftig machen, dass das mal in stabilem Fahrwasser läuft?
Ja, wir zahlen 1,6 Millionen jedes Jahr. Das sind 16 Steuerprozent immerhin. Und wir sind jetzt gerade in einer relativ fragilen Situation, was den Finanzausgleich angeht, weil die Zentren, also die Stadtpräsidenten, doch wieder mit einem Vorstoss in den Rat gekommen sind. Wir müssen die Zentrumslasten besser ausgleichen. Der Kanton hat sehr schnell gesagt, ja, aber nicht mit unseren Mitteln, wir haben kein Geld. Und obwohl am Anfang von dem Vorstoss die Abschöpfung in der Gemeinde kein Thema war, ist es dann aufs Mal eben gleich ein Thema geworden. In der Arbeitsgruppe zur Neuausrichtung oder Überprüfung vom Finanzausgleich bin ich vertreten. Ich habe mich beim VTG-Direktor nachgemeldet und gesagt, da muss Bottikofen vertreten sein. Bin eingeladen worden. Und für mich gibt es ein paar Argumente, die wir dann ins Feld führen müssen. Erstens mal sind die Zentrumslasten gut betont worden, die Zentrumschancen, die sind unerwähnt geblieben. Das Zweite ist, dass wir ja eigentlich den Auftrag haben, dass wir Kosten verursachergerecht wieder abrechnen. Das heisst, wenn ein Zentrum findet, wir haben mehr Kosten, weil wir haben ein Schwimmbad und ein Theater, ja, dann muss es bei den Gemeinden schauen, rundum, wo da partizipieren. Also wir beteiligen uns in Kreuzlingen am Egelsee, wir beteiligen uns an der Bodensee-Arena. Das ist gut, aber dann können wir nicht auch noch für den Rest vom Kanton auch noch diese Sachen zahlen. Das ist einfach nicht verursachergerecht. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, wo ich ja, da einfach ganz entscheidend finde. Die Verteilung, das stimmt einfach so nicht.
Und jetzt bauen wir ja selber noch einen Kindergarten. Jetzt wird das Dorfzentrum saniert, der Dorfvorplatz wird saniert, es kommt noch eine Tiefgarage. Das wirft natürlich ein dickes Loch in die Kasse.
Ja.
Thomas, da entstehen doch...
Ja gut, wir haben natürlich auch gewisse Löcher in der Gemeinde. Wir haben natürlich auch ein Alterszentrum, in dem im Jahr um die 500.000 Franken einfach so verlocht werden, weil es eigentlich zu wenig Nutzen hat für Bottikofer Bürger. Und auch da tragen wir im Prinzip Lasten für Kreuzlingen. Also wir haben sehr viel mehr Kreuzlinger Altersheiminsassen, wie man so schön sagt, als wir haben an Bottikofer, die in dem Alterszentrum sind. Das Alterszentrum als solches ist völlig unrentabel, weil einfach zu klein. Und das sind Sachen, die mal als allererstes als Hausaufgaben gemacht werden. Natürlich ist der Finanzausgleich ein Problem, das muss man kantonal angehen, da muss man kantonal den Finger drauf heben. Das sehe ich genau wie die Marion. Aber es muss im Dorf auch auf die Finanzen geachtet werden. Und deswegen ist es, denke ich, das Wichtigste für einen Gemeindepräsidenten, auf der einen Seite natürlich in der Gemeindepräsidentenkonferenz mitzuwirken, dass hier die Ausgleichszahlungen nicht zu hoch sind für Bottikofen oder vor allem, wie sie sagt, auch verursachergerecht. Aber auf der anderen Seite muss man seine eigenen Hausaufgaben auch machen.
Jetzt hast du gerade gesagt, das Alterszentrum Außenstelle Bottikofen ist ja angegliedert an Kreuzlingen, hat zu wenig Bottikofer Bürgerinnen und Bürger, die jetzt da wohnen. Was ist denn deine Lösung?
Der Vertrag mit Kreuzlingen ist dahingehend schlecht, dass er die Gemeinde verpflichtet, Ausfallszahlungen zu leisten. Und das ist ganz klar, das hat jemand gemacht, der von der Gesundheitspolitik keine Ahnung hat. Das ist ja wohl Urs Siegfried gewesen, der diesen Vertrag gemacht hat. Das ist eine Sache, die einfach nicht funktioniert. Man schafft inzwischen die Alten in das Alterszentrum Bottikofen, die besonders hohe Kosten verursachen und wenig rentabel sind. Und auf der anderen Seite, diejenigen, die Bottikofer sind, die schwerer pflegebedürftig sind, werden nach Kreuzlingen verlegt. Und die Ausfallgarantie übernimmt Bottikofen. Und wenn man den Personalschlüssel in dem Alterszentrum sieht, ist es schwierig. Aber was ich jetzt der Marion vorwerfe, ist ganz klar, wir haben vor 2 Jahren mal eine Anfrage gekriegt von der Gemeinde, ob wir nicht in einem Ausschuss mitwirken wollten als Ärzte. Und jetzt ist ganz schnell, nachdem der Matthias weg war, ein Ausschuss gegründet worden ohne ärztliche Beteiligung. Also das finde ich absolut.
Das ist das Schöne am Podcast. Man kann im Prinzip zusammen miteinander schwätzen und ich darf dir das Wort geben, weil da bin ich zu wenig tief drin. Das müsst ihr jetzt ausfechten.
Ja, sehr gern. Ja, da gibt es ein paar Sachen. Erstens mal habe ich es nicht so wahnsinnig gern, wenn wir von den älteren Menschen in unserem Dorf von Insassen redet und nicht rentabel. Übrigens ist es genau andersrum und du müsstest das als Mediziner wissen, wenn jemand eine hohe Pflegestufe hat, dann ist er für uns quasi rentabler. Es ist also genau andersrum. Mit der Arbeitsgruppe ist es so, die ist davor durch ein paar andere Ressorts gegangen, jetzt ist sie zu mir zurückgekommen und ich habe sie an die Hand genommen in dem Moment, wo ich sie wieder hatte. Und die Arbeitsgruppe haben wir folgendermaßen bestimmt, dass wir im ersten Schritt eine Auslegeordnung machen zum Thema: Wo ist unser rechtlicher Spielraum? Wir haben einen 20-Jahres-Vertrag mit dem Alterszentrum Kreuzlingen. Da hat man wohlwollend signalisiert nach etlichen Gesprächen, da finden wir uns. Das ist schon mal das Erste. Wir haben eine Wohnbaugenossenschaft, die rechtlich da mit integriert ist. Also bevor wir anfangen mit den verschiedenen Anspruchsgruppen, da sind natürlich auch die Ärzte und auch noch andere Gruppen vorgesehen. Das ist schon im Protokoll so gewesen. Bevor wir das machen, müssen wir wie eine Auslegeordnung machen, wo ist unser Handlungsspielraum? Wenn wir von Anfang an mit den Playern an den Tisch sitzen, bringt das einfach gar nichts.
Aber können nicht die Player, wie du sie gerade beschreibst, mit wichtige Inputs geben? Wären die nicht direkt mit zu Beginn am Tisch sinnvoll?
Ich glaube, sie sind dann sinnvoll, wenn wir einen Überblick haben, wie sind die rechtlichen Verflechtungen und Verpflichtungen denn von Anfang an. Also wir wollen jetzt nicht ein Jahr lang arbeiten und dann nehmen wir mal die Ärzte dazu. Wir machen jetzt mal 2 Sitzungen und dann wissen wir, wie sind die rechtlichen Strukturen. Wir spüren auch ein bisschen, wo ist wer bereit zu was. Jetzt im Moment gerade müssen wir auch noch warten auf das neue ressortverantwortliche Gemeinderatsmitglied. Sonst wären wir vielleicht schon bei dem Ort jetzt, wo die Ärzte mit eingebunden sind. So ist es jetzt aber halt nun mal. Und nochmal zum Zurück. Gar mit dieser Schlaufe. Es sind 300'000 im Jahr, nicht 500'000. Und auch da hat es wieder einen Zusammenhang mit dem Finanzausgleich. So einfach ist es nicht. Zentren fördern beispielsweise, wir wollen statt 40% Beteiligung vom Kanton 60%, weil wir haben auch mehr Infrastruktur. Und ich setze mich dafür ein, dass man sieht, nein, nicht Zentren haben mehr Infrastruktur und haben 60%, sondern wer Infrastruktur stellt, kommt 60% über. Weil sonst ist ja jeder Anreiz, den man hat, um Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und wir haben zu wenig Pflegeplätze im ganzen Kanton und das wird sich massiv verschärfen.
Mhm. Thomas, möchtest du darauf noch was entgegnen?
Ja, also das mit den Pflegeplätzen ist ganz klar, aber das hat der Kanton ja, soweit ich das weiß, ganz bewusst gemacht. Man hat gesagt, man genehmigt keine weiteren Pflegeplätze. Dann muss man auch nicht so viel dafür zahlen. Das ist ein bisschen menschenverachtend, aber ansonsten denke ich, ist die Möglichkeit für Pflegeplätze wäre gegeben, aber da müsste der Kanton deutlich mehr Skin in the Game zeigen. Das heißt, im Prinzip müsste eins unserer Spitäler zugemacht werden und dann hätte man genug Pflegekapazitäten für alle, die es bräuchten. Also das ist natürlich ein hochpolitisches Eisen und sehr heißes Eisen, aber im Prinzip hat es ja die Uni Bern bereits gesagt, indem sie gesagt hat, von den 286 Spitälern brauchen wir 50 und wir müssen es halt machen wie in Dänemark. Aber das ist, was Lokalpolitiker nicht hören wollen und auch Patienten nicht hören wollen, weil sie ja möglichst kurze Wege ins Spital brauchen.
Da muss ich wieder den Ball mal zurück an die Kantonsrätin schmeißen. Ist das kantonal denn ein Thema, Krankenhäuser zu zentralisieren?
Immer mal wieder ist es ein Thema. Ich habe das Gefühl, bei uns nicht ganz so stark wie woanders, weil wir von den Betrieben und von den Kostenstrukturen doch noch an einem besseren Ort stehen als andere Spitäler.
Dann kommen wir jetzt mal, wechseln das Thema und fragen mal, wie wollt ihr denn das Vertrauen in die Bevölkerung, in die Verwaltung, in den Gemeinderat durch eure Präsenz als neue Gemeindepräsidentin, wie wollt ihr das stärken? Gibt es da konkrete Vorstellungsweisen?
Ja, also ich würde gerne das weiterführen, was ich auch bisher gemacht habe, nämlich immer ansprechbar sein. Ich glaube, es gibt doch viele, die gespürt haben in den letzten Jahren, wenn es ein Anliegen gibt, dann habe ich immer so offen so. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, interessiert mich nicht, macht man nicht, läuft nicht. Das ist einfach auch nicht meine Art. Was ich auch gerne machen würde, da können wir, glaube ich, auch von anderen Gemeinden lernen. In Langrickenbach gibt es einmal im Monat am Samstagvormittag einen Bürgercafé, wo der Gemeindepräsident rum ist, wo man miteinander zum Morgen isst und einfach ja, auf eine niederschwellige Art auch miteinander ins Gespräch kommen. Und so etwas würde ich sehr gerne machen, weil es, glaube ich, einen Unterschied macht, ob man jemandem anrufen muss oder ob man einfach vorbeigehen kann, miteinander einen Kaffee trinken und dann in einem Gespräch finden, du, da leg mir noch auf.
Wie stehst du da für Transparenz und so ein Café, wie sie vorschlägt?
Ja, also auf jeden Fall ein toller Vorschlag. Also finde ich genial. Das ist auf jeden Fall die Art, wie wir ja schon unsere medizinische Praxis führen. Also im Prinzip kann bei uns auch jeder anrufen, auch am Wochenende und in der Nacht, falls irgendwas brennt. Das ist natürlich jetzt auf eine Gemeinde nicht ganz so übertragbar, aber auf jeden Fall bin ich immer ansprechbar und das wissen ja auch meine Patienten und das wissen auch die Bürger im Bottikofen. Deswegen höre ich ja auch sehr viel an Unmut oder an Sachen, die Leute stören. Das hat mich ja auch dazu bewegt, im Prinzip dann auch meinen Hut in den Ring zu schmeißen.
Aber das spricht ja immer für eine gewisse Hohlschuld. Wir gehen in das Café, damit wir auch wieder Neues vom Präsidenten, von der Präsidentin erfahren. Ihr habt aber auch eine Bringschuld. Über welche Kanäle werdet ihr in Zukunft eure Informationen ans Volk bringen wollen?
Ja, auf jeden Fall über soziale Kanäle. Das ist auf jeden Fall mein Ding. Ich werde das massiv ausbauen. Ich bin natürlich eine Generation, die jetzt nicht digital auf die Welt gekommen ist. Das iPhone gibt 12 Jahre, 14 Jahre.
Nee, länger, oder?
Na, so viel länger ist es nicht. Man fühlt es, dass es länger wäre, aber es ist nicht so lang. Also wir hatten noch schnurgebundene Telefone. Aber auch da haben wir es damals geschafft, innerhalb eines halben Tages für ganz Bayern eine Spendenhilfe für ein Erdbeben 1982 hinzukriegen. Also ich habe das gemacht in Bayern. Und also da, es gibt Möglichkeiten, Kanäle. Heute haben wir sehr viel mehr Kanäle und die müssen wir einfach auch bespielen. Und zwar nicht nur seitens der Gemeindepräsidenten, sondern auch seitens der Gemeinden. Also weil ich denke, auch da ist die Information sehr dünn gesät.
Marian, du stimmst dem überein?
Nicht ganz. Und aus dem einfachen Grund, in dem Moment, wo wir es digital machen, bleibt es eine Hohlschuld. Und wir haben gesehen, dass das Abschaffen von den Bottikofer Nachrichten bis heute einen guten Teil vom Dorf oder einen gewissen Teil vom Dorf einfach unglücklich macht. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, es ist auch nicht so rausgekommen oder nicht so gelaufen, wie wir es uns genau vorgestellt hätten. Wir sind da im Gespräch mit dem allgemeinen Anzeiger, wie man Formen findet, dass wir mit ihnen zusammen so können gestalten, dass es nachher wieder stimmt für die Leute, also dass die Veranstaltungen abgebildet sind, dass die Sachen vielleicht beieinander sind. Da sind wir gerade am Schauen und sind da in einem guten und einem konstruktiven Austausch mit dem allgemeinen Anzeiger. Uns ist es aber auch wichtig, der allgemeine Anzeiger kommt jede Woche. Es ist also eine Verbesserung gegenüber den Bottikofer Nachrichten, wenn es uns gelingt, das besser zu gestalten. Möglicherweise braucht es wieder eine Adresse auf der Gemeinde, die sammelt, aber da müssen wir schauen. Und uns ist es auch wichtig, dass wir so ein wichtiges kommunales Presseorgan wie der allgemeine Anzeiger, dass wir den auch weiterhin unterstützen und da dabei sind.
Also ich meine eher, dass Printmedien, das sieht man ja eigentlich Land auf Land ab, eigentlich nicht mehr die Kommunikationsmöglichkeit der Jungen ist. Und in dem Moment, wo ich über digitale Medien kommuniziere, holen die Leute das ja, also holt das iPhone das selbst ab.
Also als Feed. Ich will das Ganze schlichten und will sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus. Marion, du bist Insider, du bist schon im Gemeinderat, du hast da einen Wissensvorsprung, den hat der Thomas nicht, der müsste sich einarbeiten. Siehst du das, Thomas, als Hürde oder als Schwierigkeit?
Ich sehe das als eine Herausforderung, also durchaus eine Herausforderung. Also ich denke, ich habe mich an alles bisher immer wieder angepasst. Also auch indem ich zum Beispiel eine Praxis oder eine Infrastruktur gezügelt habe von Deutschland hierher. Also ich habe ja meine Praxis in Form meiner Frau und mir hier jetzt installiert. Also von daher habe ich kein Problem, mich irgendwo anzupassen. Und habe das eigentlich von Kindesbeinen an gelernt. Ich war in allen möglichen sozialen Einrichtungen tätig. Also ich war nicht nur bei der Feuerwehr, bei der Volkshochschule, das ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung, tätig in einem 11.000-Seelendorf und nicht 3.000. Also es ist ein deutlicher Unterschied. Und ich habe eine politische Partei geführt, mindestens 6 Jahre sowas. Ich kann mich immer wieder anpassen. Ich habe das auch so gelernt. Also unser Haushalt zu Hause war sehr, sehr international. Also mein Vater hat mit der Uni Tokio zusammengearbeitet, hat mit Ägypten zusammengearbeitet und so weiter. Wir hatten die ganzen Professoren auch teilweise bei uns zu Hause. Also ich bin sehr weltoffen, habe selber schon in Südafrika gearbeitet als Arzt. Also von daher, ey.
Du kannst dich schon mal mit der Frage beschäftigen, die werde ich dir gleich stellen, wie du mit einer Niederlage umgehen würdest. Dich muss ich fragen, was wäre, wenn der Thomas gewinnt und du mit einer Niederlage umgehen müsstest? Das heißt, du wärst keine Gemeindepräsidentin, du wärst aber in seinem Team und müsstest mit ihm zusammenarbeiten. Denkst du, dass das funktioniert?
Das würde man sehen.
Dann zu meiner Frage, wie würdest du mit einer Niederlage umgehen?
Ja, also ich meine, ich bin angetreten, einfach weil ich gesagt habe, wir brauchen ein bisschen eine Alternative für die Bottikofer-Pfarrerinnen und Bottikofer, aber im Prinzip sehe ich da kein Problem drin und ich würde mich da durchaus auch im Gemeinderat mit beteiligen, falls das gewünscht würde.
Es gibt ja derzeit einen zweiten Wahlgang, 2 Kandidatinnen stehen ja zur Wahl, da ist ja auch noch nicht entschieden, wer da eintritt und wie da die Rotation auch in Zukunft weitergehen wird. Ich möchte kommen auf das Thema Rolle der Bevölkerung. Wie wichtig ist euch denn der Souverän, das Volk? Welche Verantwortung hat denn das Dorf für sich selber, Marion?
Ja, also ich sehe eine große Verantwortung von der Bevölkerung darin, dass sie, wenn etwas stört, wenn etwas nicht so ist, wie man zu den entsprechenden Personen geht und das ausspricht. Ich glaube, das ist eine von den grössten Herausforderungen und nicht nur zu Bottikofen, von jedem Dorf, das ich kenne, dass Unmut gepflegt wird, statt angesprochen. Und das ist eigentlich extrem schade, weil oft interessiert es die betroffenen Menschen eben schon. Es kommt aber gar nicht da an. Und bis es dann dort ankommt, ist es schon total verkachelt. Da würde ich mir einfach wünschen, dass man die Sachen nicht pflegt, sondern anspricht. Das ist mit Sicherheit etwas. Und wir haben in den letzten Projekten immer sehr darauf geachtet, dass wir über die politischen Vereinigungen immer Bevölkerung mit eingebunden haben. Also es sind immer beide Vereinigungen angefragt worden, haben Leute können delegieren. Und das ist für uns ganz ein wichtiger Teil und auch ein Stück DNA von Bottikofer. Das heisst, jeder hat Zugang zu diesen Gruppierungen. jeder hat damit auch Zugang zur Partizipation an alle wichtigen Projekte, die wir haben im Dorf. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, da hat es wieder Zuwachs gegeben, da ist wieder jemand dazugekommen. Und für uns ist das natürlich auch wahnsinnige Unterstützung.
Sie hat zwei Themen angesprochen. Das eine Thema, Eins kam von mir, eins kam von ihr. Was ist die Aufgabe des Dorfes? Und zweitens, wie stehst du denn zu den beiden politischen Lagern in Bottikofen?
Also ich denke, dass einige Bürger sich nicht abgeholt fühlen von den beiden Vereinigungen. Denn was ich gehört habe von den Vereinigungen oder von der einen davon, ist, sie waren jetzt überrascht, sie könnten keinen Kandidaten aufbauen in so kurzer Zeit. Also Matthias Hoffmann war jetzt eine Weile schon im Amt, da hätte man eigentlich politisch schon längst jemand aufbauen können. Finde ich also ein bisschen komisch und da muss ich der Marion recht geben. Also sich nur zu beschweren ist nicht Sinn der politischen Debatte, sondern es geht darum, Kritik zu üben und nicht zu kritisieren. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Und diese Kultur liegt mir eigentlich am Herzen, dass man da wieder zusammenfindet und wirklich zusammen die Probleme, die jetzt da sind. Also ich meine auch, das ganz klar ist natürlich das Bottikofener Dorfzentrum und die Ausgaben, die da sind, sind im Zentrum der nächsten Jahre, das wissen wir alle. Und da gehört einfach dazu, dass die Bevölkerung sich mit einbringt.
Gut, auf der anderen Seite braucht es bei euch beiden ein breites Kreuz. Ihr müsst beide recht kritikfähig sein. Trifft das zu?
Also ich muss sagen, also ich bin durchaus kritikfähig. Ich hole auch ganz häufig, und das ist vielleicht auch einer meiner Fehler, ich hole durch provokante Aussagen die Leute ab, weil ich da dann rausbekomme, was sie wirklich denken. Viele Menschen denken ja irgendwas in ihrem Hinterkammerl, aber äußern es nicht und sind, wie man sagt, vielleicht verdruckst. Und so hole ich dann doch relativ häufig Meinungen ab, indem ich einfach provokante Aussagen in den Raum stelle.
Polarisierst. Okay. Mhm. Marion, ist das auch deine Strategie?
Ich weiß die Frage leider gar nicht mehr. Jetzt habe ich gerade so fasziniert zugelost.
Okay. Die Ausgangsfrage war ja, wie du mit Kritik umgehst, ob du kritikfähig bist. Und er hat gesagt, er versucht durch provokante Äußerungen auch seine Bevölkerung abzuholen.
Danke. Ich halte mich für sehr kritikfähig, wenn es denn wirklich Kritik ist. Also das ist auch etwas, das habe ich schon mehrmals in Interviews gesagt, wenn irgendetwas sachlich, fachlich, inhaltlich vom Prozess ja nicht gut war, kommt, sagt mir da. So Generalanschuldigungen, Unterstellungen, wenn es unfair wird, dann trifft es mich relativ stark. Aber dafür habe ich eine sehr, sehr kurze Rekonvaleszenz. Also ich erhole mich dann auch schnell wieder. Und ich habe schon oft gehört, ja, da müsstest du das eigentlich gar nicht an dich heranlassen. Das sehe ich anders. Ich halte das für einen schlechten Ratschlag für einen Politiker. Wir sehen Politiker, die so einen inneren Teflon-Effekt haben. Das sind für mich nicht die Besseren. Wir wollen Politiker, die empathisch sind, die sich interessieren von dem, was die Leute meinen und finden. Das kann man nicht abstellen in dem Moment, wo es unfair wird. Und das kann man nicht abstellen in dem Moment, wo es heikel wird. Das hat man oder das hat man nicht. Man muss einfach nur in der Lage sein, um sich schnell wiederholen.
Gibt es eine Geschichte, eine Sache, eine Entscheidung in deiner Zeit als Gemeinderätin, die du zurückdrehen würdest, die du so nicht mehr entscheiden würdest? Gibt es da was aus deiner Vergangenheit?
Wo ich so nicht mehr entscheiden würde? Ja, definitiv. Würde ich etwas nicht so entscheiden? Das ist aber schon, ehrlich gesagt, schon relativ lang her. Und nein, ich darf es nicht sagen, aufgrund vom Kollegialitätsprinzip.
Alles gut. Die Gesundheit, Thomas, ist dir in der Gemeinde eigentlich auf allen Ebenen, das, was ich auch so lese, sehr wichtig. Gesunde Finanzen, Bewegungszonen, Zukunft, Alterszentrum, Gesundheitskosten hatten wir gerade schon erwähnt. Aber eine Gemeinde zu führen bedeutet ja auch noch ein bisschen mehr. Strategische Führung, Legislaturplanung, Entwicklung der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit, Austausch mit Verbänden, regionale Gremien, Verwaltungsaufgaben. Kannst du das?
Ja, also in meiner Praxis mache ich natürlich nichts anderes. Ich muss mich ja dauernd mit gesetzlichen Vorgaben beschäftigen und das ist eine relativ starke und schwere Aufgabe, denn wir haben dauernd wieder neue Sachen. Jetzt kriegen wir gerade den TARDOC, der meiner Meinung nach das gesamte Gesundheitswesen auf den Kopf stellen wird, vor allem dann auch in der Gesundheitspolitik. Ich habe eine Praxis zu führen. Ich habe ein Unternehmen seit jetzt, ich habe es nachgerechnet, sind 26 Jahren, muss ich ein Unternehmen führen als Selbstständiger. Ich habe meine Mitarbeiter, die ich führen muss, und ich muss natürlich auch strategische Entscheidungen treffen. Ich mache das auch im Ärztenetzwerk, also im Ärztenetzwerk noch viel mehr. Wir müssen uns mit den neuen Vorgaben der Politik und dann auch der Krankenkassen dauernd auseinandersetzen. Wir müssen neue Verträge machen. Also von daher ist das eigentlich mein Daily Business.
Was erachtest du in der Gemeindepolitik als wichtiger? Stabilität oder Veränderung?
Also ich denke, dass die Gemeinde schon auf der einen Seite mehr Innovation braucht und auf der anderen Seite, was die Finanzen angeht, braucht es eine Stabilität. Also wir sind da schon auch ein bisschen, das wird die Marion bestimmt auch bestätigen, da ist man natürlich in einem Zwiespalt und den gilt es zu lösen.
Marion, Stabilität oder Veränderung? Was liegt dir in der Gemeindepolitik mehr?
Die Veränderung, die es braucht, um die Stabilität können halten.
Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Frage. Bei welchem Punkt, Marion, unterscheidest du dich in deinen Aussagen komplett von denen, die Thomas hier raushaut?
Ja, ich habe schon das Gefühl, der grösste Gap haben wir, wenn es ums Alterszentrum geht. Da habe ich andere Vorstellungen. Das Einzige, was uns da eint, ist, wir wollen das Defizit weg haben. Allerdings habe ich auch noch ein paar Hintergrundinformationen. Von daher ist es immer schwierig, zu sagen, ja, wo wären wir denn, wenn wir genau den gleichen Informationsstand hätten. Und sonst, ja, ich glaube, Kommunalpolitik ist so Sachpolitik in die Grundsatzaussagen, so wie jetzt auf nationaler Ebene, unterscheidet sich sehr dann oft eh nicht. Also wir haben kein Programm, wo wir gegeneinander müssten stellen. Ich gehe davon aus, jeder, der für ein Exekutivamt auf kommunaler Ebene kandidiert, der will etwas beitragen, der will etwas gestalten, der will, dass es den Menschen gut geht, auf die eine oder auf die andere Art. Also ich glaube, da gibt's auch viel, wo uns eint.
Es ist natürlich ein Miteinander. Also Gemeindepolitik kann, und deswegen ist ja auch meine Parteilosigkeit eigentlich Programmpunkt, weil ich sage, ich werde mich bestimmt nicht irgendwo vor irgendeinen Karren spannen lassen, damit irgendjemand jetzt sagen kann, also der ist jetzt bei uns. Und für mich auch immer wichtig, unabhängig zu sein in meinem Denken. Und deswegen meine ich auch, dass das kein großartiges Problem darstellen wird in der Gemeindepolitik.
Du wolltest gerade noch was ergänzen?
Ja, genau. Also das ist ja oft das Thema. Ich habe eine Parteizugehörigkeit, sonst wäre ich auch nicht im Kantonsrat. Und was viele nicht wissen, ist, ich habe ein SP-Mandat auf Kantonsebene. Mein Engagement zu Bottico für das letzte Jahr ist kein SP-Mandat, das ist auch nicht so ausgewiesen. Und ich habe, glaube ich, auch noch keine einzige Entscheidung gefällt, wo parteipolitisch in irgendeiner Form motiviert oder prägt gewesen wäre. Und wenn doch, dann bin ich froh, wenn mir das mal jemand zeigt, weil all die jetzt gesagt haben, ja, aber SP macht mir schon Bauchweh. Wenn ich da sage, ja, sag mir, wann ist es zu links gewesen? Oder wo hast du da irgendwie einen Kritikpunkt? Ist bis jetzt nichts gekommen. Und da ist es, ich glaube nicht, dass Parteipolitik auf kommunaler Ebene irgendeine Rolle spielt.
Okay, wie siehst du denn den Einfluss von Bottikofen im Kantonsrat? Es ist ja gerade in der Diskussion, den Kantonsrat von 130 auf 100 zu verschmälern, weil viele sagen, ja, da sitzen sowieso nur die, die es sich leisten können oder die halt irgendwie Gemeindepräsident sind. Was ist da deine Meinung zu?
Ja, also ob der Kantonsrat besser ist mit 100 oder aber auch 50 langen, ist ein bisschen eine müßige Diskussion. Dass es nur die können machen, die es sich leisten können. Ich meine, das sind wir ja nicht nur beim Kantonsrat das Problem, sind wir auch bei den Gemeinderäten ein Stück weit. Es wäre auch zu überlegen, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass wir ganz andere Bevölkerungsgruppen könnten abholen. Das wäre für mich eigentlich zielführender, wie einfach nur, man macht es kleiner. Weil wenn man findet, ja, also da sitzen nur die es sich leisten können, das ist gar nicht durchmischt, jetzt machen wir es kleiner, dann haben wir es kleiner nicht durchmischt. Da sehe ich, wie die Logik noch nicht ganz dahinter, aber...
Du möchtest auf jeden Fall parteilos bleiben. Für dich wäre das kein Ziel, in der Partei jetzt einzutreten, um dann in den Kantonsrat noch gewählt zu werden.
Nein, Sie haben mich schon von allen Seiten versucht zu fangen. das ist für mich jetzt erstmal gar keine Idee. Ich denke, wenn, dann muss ich mich erstmal in dem Bereich Bottikofen wirklich einarbeiten. Das hast du vorhin gesagt. Das ist wirklich dann mein Ziel. Ich will auch wirklich was erstmal für die Gemeinde machen. Ob der Kantonsrat notwendig ist und in den Kantonsrat zu gehen, das muss die Zeit zeigen. Also dann müsste man ja eventuell in eine Partei einsteigen. Aber im Prinzip ist das, was ich derzeit an Vernetzung habe, also in dem Kanton, über die Gesundheit, ist eigentlich schon ausreichend, um das eine oder andere zu bewegen. Ich habe zu so und so viel Kantonsräten, ich habe aber auch zu Nationalräten die Kontakte über meine Tätigkeit im Ärztenetz. Das ist eigentlich was, was ich bestimmt spielen kann, die Karte für Bottikofen. Und von daher denke ich, ist es jetzt erstmal nicht notwendig.
Wir kommen schon quasi zu den Abschlussfragen, die ich mir hier notiert habe. Ich habe einige Plakate vom Thomas in Dorf gesichtet. Beide habt ihr Flyer verteilt. Marion konnte Politik, Kolleginnen und Kollegen aktivieren, auch auf Social Media noch ein bisschen Werbung zu machen. Du hast 3 Treffen in der Bevölkerung lanciert. Thomas hat seine Testimonials im Flyer drin, die Aussagen über ihn treffen. Wer hat euch in eurer Wahlstrategie, in eurem Wahlkampf unterstützt? Fangen wir an bei der Marion.
Also ich habe natürlich Leute aus Probotikofen, die mit mir immer wieder am Überlegen sind und so Sachen. Meine Flyer habe ich selber entworfen und habe sie in Auftrag gegeben zum Drucken. Meine Website habe ich selber gemacht, meine Posts habe ich auch selber gemacht. Das ist etwas, ich habe einen Abschluss in Design. Das ist etwas, was mir Freude macht und liegt. Und auch Plakate sind auf die gleiche Art und Weise entstanden. Und ich habe dann immer wie verschiedene Leute, wie so ein kleines Komitee, wo ich auch Sachen spiegeln, Ideen spiegeln. Und so ist das entstanden, also relativ guerillamäßig.
Guerilla-Marketing. Thomas, bei dir, wie ist das bei dir?
Ja, also ich hab schon eine Wahlkampftruppe dabei und die mich unterstützt, also professionell. Auf der anderen Seite habe ich natürlich genauso die Menschen im Dorf, die spiegeln. Da sind nicht zuletzt auch die Patienten dabei, die mich da unterstützen und mir sagen, was eigentlich Sinn macht. Aber ich denke, wir haben da ein relativ ausgewogenes Bild.
Meine Frage an dich, Thomas, mit wie viel Wahlbeteiligung rechnest du am 18.01.26? Wie viel Prozent?
Also ich denke, dass das wie die meisten Male so irgendwo um die 50% liegen wird. Wäre wünschenswert, wenn es höher wäre. Klar, auf jeden Fall, weil je höher die Abstützung in der Bevölkerung, desto besser ist das Ergebnis im Prinzip.
Was denkst du aus Erfahrung?
Ich gehe von 57% aus.
Also 50-57, wir sehen, was rauskommt. Was passiert denn, Thomas, wenn ihr im ersten Wahlgang nicht gewählt werdet?
Ja, also das wäre für mich auch kein Problem, ne? Warum denn nicht? Mhm. Das ist doch meistens so. Also
siehe, Gemeinderatsmitglieder, die müssten auch jetzt in den zweiten Gang. Habt ihr da schon Gedanken, wie ihr den zweiten Wahlgang aufbaut? Gibt es dann noch weitere öffentliche Kundgebungen oder Treffen oder Podien oder ist irgendwas geplant für den Fall X?
Also ich habe bisher noch nichts geplant. Das werden wir dann bestimmt untereinander besprechen. Also ich meine, das haben wir ja bei dem ersten Podium auch gemacht. Also von daher denke ich, sehe ich das ganz gelassen. Wir sehen, was passiert am 18. und dann werden wir unsere Strategie dahingehend anpassen. Das ist ganz klar.
Jetzt kommt von mir was Provokatives. Also du fängst an bei der Marion, dann ist die Marion bei dir dran. Du darfst jetzt deiner Mitkandidatin eine Frage stellen, die unsere Zuhörenden hier interessieren könnte.
Tja. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, muss ich jetzt feststellen.
Wir können auch wechseln. Wer schneller ist, ist schneller. Gibt es da was du dem Thomas fragen möchtest? Er überlegt noch.
Ja, also wir haben ja Ende 26 schon die bestätigende Legislaturwahl nach der Ersatzwahl jetzt. Und nach der ersten Legislatur, die dann kommt, würdest du nochmal antreten oder wäre dann für dich Schluss?
Solange wie die Gemeinde Bottikofen mich braucht, würde ich da sein. Also ich habe darüber nachgedacht. Also genetisch ist es verheerend für die Gemeinde. Also meine Großmutter ist 98 Jahre geworden. Mein Vater ist mit 87 Jahren immer noch in der Europäischen Futtermittelkommission einsitzend. Und meine Mutter hat vor 10 Jahren das Bundesverdienstkreuz gekriegt dafür, dass sie bis dahin in der Volkshochschule in Bayern tätig war. Also von daher ist, beide sind übrigens 87 und das wäre natürlich, also nicht unbedingt mein Ziel, so alt zu werden und dann immer noch Gemeindepräsident zu sein, weil das möchte ich der Gemeinde dann doch nicht zumuten.
Magst du ihr noch eine Frage stellen oder?
Ja, wie gedenkt ihr die Finanzen im Dorf, beim Dorfzentrum jetzt in den Griff zu kriegen? Mir wurde eine Aussage zugetragen, ich weiß nicht, ob sie wirklich stimmt, dass Dario May als Schulpräsident bereits jetzt, bevor der Spatenstich angefangen hat, schon sagt, dass die Finanzen nicht im Griff sind.
Die Aussage stimmt mit Sicherheit nicht. Dann ist es ja auch so, ich werde Gemeindepräsident werden, Präsidentin werden, nicht Schulpräsidentin. Von daher habe ich in erster Linie Verantwortung für die Kosten von der Sanierung vom Dorfzentrum und in beiden Projekten auch mit dem Einsatz von der Baukommission sind im Moment die Finanzen völlig im Lot. Es sind alle Kredite eingehalten worden. Wir haben Kostenschätzungen, die sehr genau sind und da wird jetzt einfach jeden Monat wird kontrolliert, sind wir überall drin. Wir haben auch in beiden Kommissionen doch Personen, die sehr finanzaffin, also wirklich da auch sehr drauf getrimmt sind. Von daher ist für uns klar, wir haben einen Kostenraum, also wir haben einen Kredit. Und da ist auch etwas, da habe ich schon in der letzten Infoveranstaltung gesagt, da sind wir kritisiert worden, dass wir noch Reserven drin haben. Die sollte man einfach rausstreichen und dann halt mit einem Nachtragskredit kommen. Und nein, sorry, das ist nicht unser Auftrag, um einfach mit einem Nachtragskredit mit im Bau kommen. Das kommt überhaupt nicht in Frage.
Aber es gibt natürlich auch andere Gemeinden oder Städten hier, die vom Volk eine Abstimmung geführt haben über einen Kreditbetrag X. Und dann ist das Gebäude oder die Liegenschaft fertig und dann sind es mehrere Millionen mehr und dann wird der Mantel des Schweigens dann ausgeworfen und man hört nichts mehr davon. Es ist eigentlich dann nicht richtig. Das soll in Bottikofen nicht passieren.
Nein, das darf in Bottikofen nicht passieren. Und also natürlich treten wir mit dem Ziel am Anfang von dem Projekt und ich glaube, das gilt für alle, die in den Baukommissionen sind. Da ist unser Kreditrahmen und von dem bauen wir. Ich meine, sonst hätten wir ja die ganze Vorarbeit mit den Kostenschätzungen, da ist in dem Zeitrahmen doch ein rechter Lupf gewesen, hätten wir ja gar nicht müssen machen. Dann hätten wir ja können sagen, jetzt holen wir mal irgendeinen Kredit und fangen an und dann schauen wir mal. Wir haben allerdings, das muss ich auch sagen, in den vergangenen Jahren kam mit so extremen Kostensteigerungen im Bau, haben wir momentan nicht mehr. Also wir haben auch ein bisschen eine bessere Ausgangslage wie teilweise Gemeinde oder Städte vor uns.
Aber darum gibt es ja auch noch ein bisschen Spatzig im Budget, was dafür dann angewendet werden könnte.
Zur Not bei Bedarf. Nicht auf jeden Fall, aber bei Bedarf.
Kommen wir wirklich zum tatsächlichen Schluss. Thomas, in kurzen Sätzen, warum sollte man dich wählen?
Ich stehe für gesunde Finanzen, gesunde Zusammenleben im Dorf und ich möchte wieder einen guten Vibe schaffen in diesem Dorf, damit es für alle wieder interessant ist, dort zu leben.
Wunderbar. Marion, auch in kurzen Sätzen, warum sollte man dich wählen?
Weil ich in quasi alle Gemeindedossiers einen tiefen Einblick habe, viel Erfahrung mitbringen und es ist eben doch etwas, was auch sehr hilft. Und weil ich glaube, auch in den letzten 5 Jahren konnte zeigen, dass ich Herz und Verstand gut zueinander bringe, dass ich da bin, wenn es mich braucht, dass ich ernsthaft interessiert bin an den Leuten. Und ja, wir haben jetzt einen Konflikt gehabt und eine schwierige Situation, das stimmt. Das kommt in der besten Familie vor und ich habe großes Vertrauen zu Bottikofen, dass wir auch da drüber wegkommen.
Ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Euch beiden gutes Gelingen und natürlich eine faire Wahl. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus Bottikofen, gehen Sie zur Wahl, das ist ganz wichtig und wählen Sie richtig. Das heißt, bitte nur einen Kandidaten, entweder die Marion oder dem Thomas oder dem Thomas oder die Marion. Ganz herzlichen Dank. Jetzt aber allen hier und nach draußen erst einmal frohe Weihnachten. Haben Sie ein paar schöne Festtage und ich sage nochmals herzlichen Dank euch beiden.
Danke.
Wir haben auch zu danken.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See. Spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.